Claudio G. unterrichtet einfach weiter, er macht seine Behandlungen weiter, wie gewohnt. Aber am Inselspital, da hat man die Geschichte nicht vergessen. Langsam scheint eben der unkühlliche und unwirklich scheinende Verdacht realer zu werden. Hat der Claudio G. die Leute wirklich infiziert? Es kommen immer mehr Leute zusammen, die angesteckt sind. Jetzt haben wir schon 12 bis 13 und mit der Zeit sind es 21 Personen. Das muss man sich vorstellen, 21 Personen. Die Öffentlichkeit weiss bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts von der ganzen Sache. Auch nicht seine Schülerinnen und Schüler. Die gehen weiterhin in seine Stunde und lassen sich ahnungslos von ihm behandeln. Da liegt seit 5 Jahren eine Anzeige vor. Der Verdacht ist so ungeheuerlich wie die Dimension von diesem möglichen Verbrechen. Und der mutmaßliche Täter, der läuft immer noch frisch, fröhlich, frei um. Er gibt weiter Stunden, er behandelt weiter Menschen in seiner Praxis. Aber das ändert sich dann eben an dem Sonntag am 10. Juni 2010, wo der Sonntagsblick erscheint. Und zum ersten Mal erfährt dort die Öffentlichkeit von diesem bizarren Fall. Der Schock ist natürlich riesig.
Das ist die Geschichte von einem selbsternannten Heiler, der Menschen absichtlich krank gemacht hat. Und es ist eine Geschichte von jahrelangen Ermittlungen und einer Öffentlichkeit, die jahrelang nicht von dem Mann gewarnt worden ist. Das ist Folge 3 zu dem Fall. Falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann hört die doch zuerst. Und das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom «Tagesanzeiger», «Berner Zeitung» und «Basler Zeitung». Mein Name ist Sarah Spreiter und bei mir im Studio da steht Michelle Binswanger. Sie ist Redaktorin beim «Ressort Leben» und hat zum heutigen Fall recherchiert. Hallo Michelle.
Hallo zusammen.
Michelle, wo sind wir in der letzten Folge stehen geblieben?
Wir befinden uns im Jahr 2010. Am Anfang dieses Jahres ist der Claudio G. wieder einmal in Untersuchungshaft genommen worden, das mal für einen Monat, weil er seine Ehefrau mit dem Tod bedroht hat. Er kommt wieder frei, aber dann berichtet im Juni 2010 der Sonntagsblick erstmals über den Fall. 5 Jahre nach dem ersten Verdacht. Und jetzt endlich erfährt auch die Öffentlichkeit über das Treiben von Claudio G., dass er nämlich bei Akupunkturbehandlungen einige von seinen Patienten mit HIV und Hepatitis C angesteckt hat. Ja, und die Bevölkerung ist natürlich auch schockiert über das, was mutmaßlich passiert ist, aber auch darüber, dass die Behörden schon so lange ermitteln, und zwar ohne Resultat.
Und wie geht es denn weiter in diesem Fall?
Ja, jetzt haben wir natürlich eine grosse öffentliche Empörung, zu Recht, wie ich meine. Weil schon nur aus Respekt gegenüber den Opfern wünscht man sich doch in so einem Fall mehr Härte. Und da kommen jetzt auch noch häusliche Gewalt und Drohungen dazu. Die Staatsanwaltschaft sagt zwar, die Ermittlungen dauern wegen der schwierigen Beweislage so lange. Die Namen der möglichen Opfer sind erst mit den Jahren bekannt worden. Das hat es besonders schwierig gemacht und man hat vorher gar nicht ermitteln.
Es ist also eine sehr schwierige Beweislage und da möchte ich kurz mit dem Thomas Hasler das Ganze anschauen, unserem Experten und dem langjährigen Gerichtsreporter vom «Tagesanzeiger». Schön bist du da, Thomas. Hallo.
Hallo, Sarah.
Du, Thomas, warum brauchen denn die Ermittlungen so lange? Was ist da dran so kompliziert?
Ja, ich glaube, Michelle hat ja eigentlich schon darauf hingewiesen, die Beweislage ist extrem schwierig. Und bei den möglichen Opfern, die sind ja auch erst nach und nach bekannt worden. Mhm. Und das zeigt, wie unheimlich schwierig das ist. Und ich glaube, dass einfach die Strafverfolgungsbehörden lange Zeit einfach kein klares Bild hatten, um was es geht. Weil ich meine, eine Akupunkturbehandlung für sich allein ist ja eigentlich noch völlig unverdächtig. Und die Opfer sind ja auch davon ausgegangen, dass die Akupunktur eingesetzt wird zur Linderung von irgendwelchen Schmerzen. Gewisse sind offenbar sogar ohnmächtig gewesen, wo man sie gestochen hat. Also die haben wahrscheinlich nicht einmal gewusst, dass sie gestochen worden sind oder mit was, dass sie gestochen worden sind und nichts davon gewusst haben.
Genau, weil er einmal auch so Tränke gemacht hat und ihnen die gegeben hat.
Genau.
Der Claudio G., er ist immer wieder in Untersuchungshaft und kommt dann wieder raus. Thomas, wie funktioniert das? Unter welchen Bedingungen muss man jemanden quasi laufen lassen?
Also ich denke, das ist wirklich der schwierigen Beweislage auch geschuldet. Das erste Mal, wenn ich mich richtig erinnere, ist er schon nach 2 Tagen wieder rausgenommen worden. Das heisst, er war gar nicht in Untersuchungshaft gewesen, sondern das war eine vorläufige Festnahme durch die Polizei. Die Polizei hat 24 Stunden Zeit, um die Person dem Staatsanwalt, also dem Strafverfolger, zu übergeben. Und die Staatsanwaltschaft hat nach 48 Stunden Zeit, zu entscheiden, beantrage ich Untersuchungshaft oder lasse ich ihn laufen. Das heisst, wenn er nach 2 Tagen draußen ist, dann ist es gar nie so weit gekommen, dass er in einer Untersuchungshaft war. Das ist das eine. Und das andere ist, also wenn einer immer wieder entlassen wird, heisst das einfach, es liegt zu wenig Konkretes vor. Mhm. Was braucht es überhaupt, oder, damit jemand nicht nur festgenommen wird, sondern dass man ihn auch in Untersuchungshaft stecken kann? Und dort muss man sich einfach zuerst mal grundsätzlich eins ganz klar vor Augen halten. Dass eine Person in Untersuchungshaft kommt, beweist noch überhaupt nichts. Mhm. Schon gar nicht die Schuld von dieser Person. Weil gerade in dieser Phase gilt, das kennen wir alle, die berühmte Unschuldsvermutung, ganz besonders. Die Person ist unschuldig und es wird ihre Freiheit genommen. Das heisst, es braucht ganz klare Regeln, die es dem Staat erlauben, an einer unschuldigen Person Freiheit zu nehmen. Und das in der Regel gab für mehrere Monate.
Und was bedeutet das jetzt, wenn wir auf den Fall von Claudio G. schauen?
Es wird jetzt eben noch ein bisschen komplizierter. Die Strafprozessordnung, die heute gilt, die gilt erst seit 2011. Davor haben die Strafprozessordnungen von den einzelnen Kantonen gelten. Mhm. Also in Bern ist das Gesetz über das Strafverfahren vom Kanton Bern gewesen. Und in dem Gesetz ist drin gestanden, unter welchen Bedingungen darf man einen behalten. Das Entscheidende, der Unterschied ist nicht mehr so riesig zum nachher zur eidgenössischen Strafprozessordnung. Grundvoraussetzung ist ein dringender Tatverdacht. Also eine vage Vermutung genügt nicht. Die Frage ist einfach, wenn ist ein Tatverdacht dringend? Das Einfachste ist, wenn jemand auf frischer Tat verwünscht wird. Mhm. Oder man trifft ihn am Tatort an. Oder es gibt konkrete Anhaltspunkte oder eine Kombination von besonderen Erkenntnissen und Erfahrungen, von Schlussforderungen. Nur das allein genügt nicht. Der dringende Tatverdacht ist nur Grundvoraussetzung. Und auf der Basis des damaligen Berner Gesetzes heisst das, es muss Gefahr bestehen, dass der Beschuldigte flieht. Dass er sich im Strafverfahren entzieht, dass er probiert, potenzielle Zeugen zu beeinflussen, Spuren zu beseitigen, Beweise zu vernichten, dass Gefahr besteht, dass er weitere Verbrechen begeht, wo er eine Person schwer verletzen könnte, sexuell oder physisch und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass Claudio schon von vornherein der dringende Tatverdacht gefehlt hat.
Dass es gar nicht an diesen Sachen gelegen ist.
Sondern ja, dass es die Frage flieht, er sich gar nicht gestellt hat. Mhm. Dann darf man auch eines nicht vergessen, die Delikte sind zwischen 2001 und 2005 passiert. Wenn natürlich längere Zeit nachher nichts mehr passiert, ist es schwierig, auch ihm zu unterstellen, er würde das weitermachen und so weiter. Aber ich glaube, es hat einfach der dringende Tatverdacht schon gefehlt.
Danke dir, Thomas. Michel, was machen denn jetzt die Ermittlungsbehörden ganz konkret?
Ja, also man versucht jetzt eben einen Fall zu zimmern. Man muss sich vorstellen, die Staatsanwaltschaft muss ja zweifelsfrei beweisen, was der Claudio G. gemacht hat. Und das ist alles andere als einfach. Ein zentraler Bestandteil der Beweisführung ist das phylogenetische Gutachten. Das heisst, ein Gutachten, das man zum Blut und zu den Viren erstellt hat. Weil immer mehr Patienten zu diesem Pool dazugekommen sind, die auch angesteckt wurden, hat das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Viren nur aus einer Quelle stammen können, nämlich vom Claudio G.
Man hat ja auch beweisen können, dass die Leute sich nicht gegenseitig angesteckt haben, oder?
Ganz genau. Es muss auf eine Quelle zurückzuführen sein. Aber was immer noch nicht klar ist, ist das Motiv. Und Claudio G., der streitet nach wie vor alles ab. Also wird jetzt auch ein psychiatrisches Gutachten zu ihm erstellt, wo soll Antwort auf die Frage geben, was da der Grund dafür gewesen sein könnte. Bei diesem Gutachten kommt heraus, dass Claudio G. eine kombinierte Persönlichkeitsstörung haben soll mit narzisstischen und paranoiden Anteilen. Der Verteidiger von Claudio G. nennt das Gutachten allerdings voreingenommen.
Mai Belli, da holen wir gerne dich nochmal dazu als forensische Psychologin und unsere Expertin in diesem Podcast. Er hat also eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und paranoiden Anteilen. Was heisst das genau?
wenn ich gerne zu den Persönlichkeitsstörungen zuerst dürfte ausführen, weil ich es hilfreich finde, sich das so wie auf einem Kontinuum vorzustellen. Also von links nach rechts. Ganz links sind Eigenschaften, die wir alle haben. Die sind also normal und machen unseren Persönlichkeitsstil aus. In der Mitte sind dann die Eigenschaften, die dann schon ein bisschen akzentuierter sind. Und ganz rechts sind dann die Persönlichkeitsstörungen, die sich eben dort durchkennzeichnen. Das ist schon fast wie ein automatisches Muster ablaufen und man sich gar nicht mehr situativ anpassen kann. Und bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung kann man wie auf das Kontinuum bezogen, dort auf dem normalen Teil sozusagen ganz links sagen, dass das Menschen sind, die selbstbewusst sind, dass sie sich wenig durch Rückschläge lassen, verunsichern, dass sie gute Führungspersonen sind und dass sie wissen, was sie wollen. Und wenn wir jetzt weitergehen auf dem Kontinuum hin zu der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also ganz rechts, so zeigen die Betroffenen ein übertriebenes Selbstwertgefühl. Eigene Leistungen werden überbetont und auch überbewertet. Die betroffene Person wirkt häufig so grosskotzig auch. Und das Denken und Fühlen oder die Fantasien oder speisen sich so wie über unbegrenzten Erfolg. Oder sei es oder Macht, Brillanz, Schönheit oder so vollkommene Liebe. Und Menschen, die so eine Störung haben, die erwarten, bevorzugt zu behandelt zu werden. Oder also ich bin etwas ganz Besonderes und ich kann aber auch nur von besonderen Menschen verstanden werden oder von Menschen, die hoch oder in der Hierarchie hochstehen. Also das sind dann die Personen, die zum Beispiel beim kleinsten Anlass verlangen, mit dem Chef zu reden. So. Und dann kann es sein, oder, dass sie dort dazu auch Menschen ausnützen, neidisch sind oder sie halt auch abwerten auf dem Störungsspektrum. So.
Weil sie ja quasi besser sind.
Genau, so. Genau. Und die andere Störung, die man ihm ja diagnostiziert hat, der paranoide Persönlichkeitsstil jetzt, wenn wir dort auf dem normalen Spektrum bleiben, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen einfach sehr wachsam sind, wenn man es so will sagen. Sie schätzen Treue und Loyalität, sie sind vorsichtig im Umgang mit anderen, aber auch reizbar und bereit, sich halt auch schnell zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Und wenn wir auf dem Kontinuum weitergehen, hin zu der Störung, dann sind das Menschen, die haben sehr viel Misstrauen in andere. Sie unterstellen anderen schnell, oder, dass sie feindselig sind und sie haben immer so den Fokus darauf, die anderen Menschen wollen etwas Böses, eben so ein negatives Menschenbild. Sie dienen schnell, andere verdächtigen sie auszunutzen, sie schädigen oder zu täuschen. Und sie zweifeln schlussendlich auch ständig an der Loyalität und Glaubwürdigkeit. Und was dann nochmal dazu kommt, ist so die erlittenen Verletzungen, Kränkungen, die werden wie nicht vergessen. Also es ist so wie ein Elefantengedächtnis, das bleibt dann dort auch drin. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Herrn G. zurückkommen, in die Kombination aus dem Narzisstischen, oder das bedeutet schlussendlich, dass beide Anteile etwa gleichwertig sind und es spricht dafür einfach für eine sehr ungute Mischung.
Und wie erklärst du dir denn jetzt seine Taten, gerade in dieser Kombination von dem Gutachten von dieser Störung?
Meines Erachtens scheinen sie sein Verhalten relativ gut zu erklären, in dem Sinn, dass der Herr G. meint, dass er etwas ganz Besonderes ist, eben über die heilerischen Fähigkeiten verfügt. Und im besten Sinn, wenn man es für ihn am besten will sehen, dass er AIDS heilen kann. Im schlechtesten Sinn hat es vielleicht genossen, Herrscher über Leben und Tod zu sein und Menschen auch für seine eigenen Zwecke zu schädigen. Und daneben gibt es ja auch so den Anspruch, dass beim leisesten Zweifel oder Konfrontation mit dem Gegenteil von dem, was er meint oder überzeugt ist, dass er dort dann auch bereit ist, gewalttätig zu sein.
Und eben, er hat ja auch Kameras aufgestellt etc., das zeigt ja etwas von der Paranoia.
Absolut.
Und was ja auch auffällig ist, dass der Claudio G. irgendwie schafft, die Leute in seinen Bann zu suchen. Verschiedenste Leute, die in seiner Musikschule gsi sind. Was zeichnet so eine Person aus?
Ich glaube, dass man da vielleicht schon wirklich auch sagen kann, dass ihm vermutlich die positiven Seiten von seiner Persönlichkeitsstörung genützt haben, indem er andere von seiner eigenen Fähigkeit hat können überzeugen und auch so selber eben überzeugt ist, dass er sie hat können überzeugen. Und solange man ihn nicht in Frage stellt, kann er seinen Charme versprühen und durch die Bewunderung der anderen vielleicht noch mehr aufdrehen, was ihm wiederum mehr Selbstbewusstsein und wiederum mehr Anziehung auf die anderen gibt.
Und wie geht man jetzt mit so einer Persönlichkeitsstörung um? Gibt es da irgendeine Möglichkeit auf eine Therapie?
absolut, es gibt die Formen von der Therapie. Es kommt jetzt darauf an, warum vielleicht die Person in Therapie kommt, wie sie überhaupt in Therapie kommt. Menschen wie der Herr G., die würden wahrscheinlich eher weniger kommen, weil sie es selber wollen, sondern weil sie dazu vom Umfeld oder dann halt auch wirklich strafrechtlich über Massnahmen dazu in Anführungs- und Schlusszeichen gezwungen werden. Oder dann über Folgestörungen. Was man häufiger dann auch sieht bei der Persönlichkeitsstörung, ist nicht, dass sie wegen eigentlich ein Problem kommen, sondern zum Beispiel wegen einer Alkoholsucht, die das begleitet. Grundsätzlich ist eine Persönlichkeitsstörung beeinflussbar, aber in dieser Kombination, also sowohl die narzisstische Persönlichkeitsstörung als auch die Paranoide, die sind beide schwierig für sich selber schon zu behandeln und in der Kombination ist es einfach auch nochmal schwieriger. Das heisst, man muss relativ lang wahrscheinlich mit so jemandem daran arbeiten, dass er überhaupt ein Problemverständnis hat und dass man auch ein ähnliches Bild von der Realität teilt.
Und wenn du jetzt gerade schon von dieser Realität redest, wie macht man denn so jemandem klar, dass seine Realität eben nicht wahr ist?
Indem man versucht, Zweifel zu säen und die Person zumindest motiviert, hypothetisch andere Sichtweisen in Betracht zu ziehen. Also schlussendlich muss man sich ja dann auch nicht unbedingt darauf einigen, dass man die gleiche Realität teilt, sondern man kann sich vielleicht darauf einigen, dass man unterschiedliche Sichtweisen hat. Und in einem weiteren Schritt könnte man dann versuchen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Sichtweisen zu besprechen, um am Schluss zum Schluss zu kommen, dass man auch, wenn man die Meinungen beispielsweise mit der therapeutischen Fachperson nicht teilt, es für einen selber besser kann sein, sein Verhalten zu verändern, eben um beispielsweise nicht mehr bestraft zu werden.
Und da schaue ich jetzt gerade schnell noch über zum Thomas, zu unserem Experten und langjährigen Gerichtsreporter. Wenn du noch da stehst, wir greifen jetzt ein bisschen vor, aber wenn wir schon bei der Therapie sind, beim Claudio G. ordnet man ja eben keine Therapie an, wie wir dann später sehen werden. Mit was für einem Grund?
Ja, was für einen Grund, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, weil das würde ja voraussetzen, dass das Gericht sich dazu geäussert hat, warum dass sie das nicht machen, so viel ich überblicken kann, ist die Frage von einer Therapie oder von einer Massnahme im Verfahren vor dem Gericht überhaupt nicht thematisiert worden. Jetzt ist die Frage, warum nicht? Ich meine, wir haben ein Gutachten, das feststellt, kombinierte Persönlichkeitsstörung, bei dem müssen nur das allein genügt nicht, sondern dass man überhaupt eine Massnahme anordnen kann, braucht es noch ein paar Voraussetzungen. Zum Beispiel muss zwischen der Störung, die der Mensch hat, und der Tat, die er begangen hat, muss ein Zusammenhang bestehen. Das ist eins. Das zweite ist, er muss psychisch schwer gestört sein, so verlangt das Gesetz. Und drittens muss erwartet werden, dass man mit einer Therapie die Rückfallgefahr, Gefährlichkeit, die Wiederholung von einer schweren Tat verhindern kann. Und was jetzt gefehlt hat von dem, das weiß ich nicht, weil ich allein das psychiatrische Gutachten nicht können sehen. Und am Gericht hat man sich, soweit ich sehe, auch dazu nicht geäussert.
Danke dir, Thomas, für die kurze Zusammenfassung. Und vom Thomas nochmal zurück zu dir, Mai. Und zwar, was immer noch unklar ist, das ist das Motiv, oder?
Ja, das stimmt. Wobei ich mir schlussendlich auch vorstellen kann, dass auch wenn wir seine Einlassungen hören würden, dass man sie auch dann schwer nachvollziehen könnte.
Hättest du eine Theorie, was sein Motiv könnte sein?
Ohne das auch vertieft zu kennen, oder es ist rein spekulativ, würde ich sagen, oder könnte ich mir vorstellen, dass er tatsächlich glaubt, ein Heiler zu sein und mit dem auch berechtigt gesehen ist, die geschädigten Personen auch als Versuchspersonen zu benutzen. Oder? Also entweder er heilt oder er nimmt es halt denen in Kauf und schaut, wie der Verlauf ist. Das wäre meine Hypothese.
Danke vielmals, Mai.
Danke dir.
Michelle, was heisst das jetzt für den Claudio G.? Hat das Konsequenzen?
Er ist immer noch frei, aber jetzt steht die Anklage. Und das heisst, es wird zum Verfahren kommen. Das heisst, der Claudio G. wird sich seinem Prozess müssen stellen. Er spielt aber immer noch der Unschuldige. Er sieht gegen sich eine Verschwörung im Gang. Er sagt, eben die Ärzte und seine Schüler und alle haben sich gegen ihn verschworen.
Und dann kommt es aber zur Verhandlung.
Im März 2013 muss der Claudio G. jetzt vor das Berner Regionalgericht und sich diesen Vorwürfen gegen ihn stellen. 8 Jahre sind vergangen, seit der Geschäftsmann ins Inselspital gekommen ist und sich entschlossen hat, Anzeige zu erstatten. Viele 100 Stunden Arbeit sind in die Ermittlungen geflossen, aber man fragt sich, reicht es für eine Verurteilung? Am Morgen des Prozesses fährt vor dem Regionalgericht ein Taxi vor. Der Claudio G. steigt aus ganz in Schwarz angelegt. Er hat sich rausgeputzt, er hat Silberschmuck am Hals und an den Händen und das klimpert und er weht mit seiner Mähne, stolziert er hier in das Gerichtsgebäude hinein.
Bevor wir weitergehen in diesem Prozess dort vor Ort, Michel, wie viele Menschen sind denn jetzt überhaupt betroffen? Wie viel soll der Claudio G. angesteckt haben?
Ja, man weiss es eigentlich bis heute nicht so ganz genau. Es sind ja vor allem die Fälle vom Inselspital bekannt. Es haben aber nicht alle von diesen Strafanzeigen erhoben. Viele haben sich dagegen entschieden, als Partei im Prozess teilzunehmen, weil sie möchten anonym bleiben. Eine HIV-Infektion bedeutet ja bis heute auch ein Stigma. Aber 16 von den mutmaßlich 21 betroffenen Opfern sind jetzt Klägerinnen. Und sie haben die Ärzte von ihrer Schweigepflicht befreit und ihn angezeigt. Die Ärzte können jetzt also auch vor Gericht aussagen. Unter den Opfern sind übrigens zwei Ex-Freundinnen von ihm.
Und wie geht es denn diesen Opfern zu diesem Zeitpunkt?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es sind ja noch nicht alle HIV-Infizierten auch an AIDS erkrankt. Das ist ja ein Unterschied. Eben HIV ist das Virus und die Krankheit, die das Virus auslöst, das ist ja dann AIDS. Die meisten sind in Therapie, aber schlimmer als die HIV-Infektion ist die Ansteckung mit dem Hepatitis C-Virus. Weil viele, also ja, das ist eben sehr aggressiv und viele haben Nebenwirkungen von den Medikamenten. Viele sind auch nicht mehr arbeitsfähig. Andere arbeiten noch, aber mit Einschränkungen. Und alle von ihnen haben eine verminderte Lebenserwartung. Und dann darf man auch nicht vergessen, also psychisch ist die Situation natürlich anhaltend schwierig. Das betrifft ja eben nicht nur die infizierten Personen, sondern auch ihre Angehörigen, ihre Familie, ihre Freunde, also ihr ganzes Umfeld. Und mit dem muss man erst einmal zurechtkommen.
Dann gehen wir zurück an das Regionalgericht. Wie geht es weiter im Prozess?
Ja, der Prozess ist auf 2,5 Wochen angelegt. Das ist relativ lang. Und es ist jetzt schon klar, dass man einen direkten Wortbeweis nicht liefern wird. Also präsentiert man alle Indizien, die man hat. Dazu gehören eben die Aussagen der Betroffenen, der Ärzte, das phylogenetische Gutachten zum Blut. Und all das, das fügt sich dann zu einem Gesamtbild zusammen. Nämlich, dass der Claudio G. der einzige gemeinsame Bezug ist von diesen Menschen und dass alle auf die eine oder andere Weise von ihm gestochen worden sind.
Spannend ist ja auch noch zu sagen, die meisten Leute haben gar nicht gesehen, mit was sie gestochen worden sind, oder? Man hat einfach einen Stich gespürt.
Ja, und die meisten haben sich auch nichts dabei gedacht. Es ist ja immer erst nach der Infektion, nach den Informationen, die sie von den Ärzten bekommen haben, ist irgendwie der Stich irgendwo noch einmal bei ihnen auftaucht, wo sie sich erinnert haben, wie es könnte dazu gekommen sein.
Und wie reagiert denn der Claudio G. auf die ganzen Entwicklungen?
Vor Gericht scheint er recht ruhig. Aber er streitet nach wie vor alles ab. Er selber sieht sich als Opfer, er glaubt an eine Verschwörung, die Musikschüler wollen sich an ihm rächen. Er hat nie eine Affäre mit irgendeiner von seinen Schülerinnen gehabt, nie eine Akupunkturbehandlung vorgenommen, außer einmal bei seiner Ex-Frau, sagt er. Er sagt auch, er könne gar nicht mit Nadeln hantieren, weil er eine Blutphobie hat. Auf das aber fragt ihn der Staatsanwalt, ob er dann bei der Geburt von seiner Tochter dabei war. Und da sagt Claudio G. ja. Aber er hat dort ein Medikament eben gegen seine Blutphobie bekommen. Lexoptamin, sagt das. Und das Medikament, ich habe es extra noch mal gegoogelt, das existiert gar nicht. Das hat er einfach so on the spot hat er das erfunden. Obwohl er ja auch immer wieder betont, dass er kein Arzt sei.
Also er behauptet ja, dass das Ganze eine Verschwörung gegen ihn sei. Aber warum? Also was sollte das Motiv sein von diesen Leuten?
Ja, das kann eben niemand beantworten, die Frage, weil die kennen sich ja alle gar nicht. Mhm. Die haben sich alle unterschiedlichen Zeitpunkten angesteckt. Wenn man ihn, aber das fragt der Claudio G., dann sagt er, ja, das seien ja alles Sozialfälle, die können ja gar nicht mehr arbeiten, die haben alle Existenzängste und er hat ja das super tolle Haus und er sieht auch nie im Spiel. Er zeigt also keinerlei Einsicht, keine Reue, er hat nur mit einer einzigen Person Mitleid und das ist mit sich selber.
Und dann, während dem Prozess, dann passiert etwas.
Genau, am 6. Prozesstag, also am Anfang der zweiten Woche, an diesem Tag hätten weitere Zeugen einvernommen werden, da taucht der Claudio G. am Morgen plötzlich nicht mehr auf.
Das heisst, der Prozess der geht einfach ohne ihn weiter.
Genau, also der Gerichtspräsident beschließt, dass man die Verhandlung ohne ihn fortsetzt, aber er taucht auch am nächsten Tag nicht auf. Er gibt nur durch seinen Anwalt Bescheid, er leide unter psychischer und physischer Erschöpfung und er werde die ganze Woche am Prozess fernbleiben.
Mhm.
Das wird jetzt aber am Gericht auch zu bunt. Der Gerichtspräsident erlässt einen sogenannten Vorführungsbefehl, das heisst, die Polizei rückt aus. Als die bei der Musikschule eintreffen, lässt Claudio G. nicht blicken. Er hat sich hinter seiner Haustür verschanzt, wo er mit Spezialschlössern gesichert hat. Er hat auch überall Überwachungskamera installiert, sodass er eben sieht, wer sich im Haus woher nähert. Die Polizisten sind dann irgendwann an seiner Tür und durch die Tür spricht Claudio G. massive Drohungen aus. Er sagt, er werde Krieg mit der Polizei anfangen, er werde jedem Polizist einzeln einen Kopfschuss verpassen. Und weil die Polizei ja weiss, dass Claudio G. tatsächlich Waffen hat, bietet man jetzt eben die Sondereinheit Enzian auf. Das ist eine Antiterror-Einheit, die für die schweren Fälle gerufen wird.
Und da sind wir jetzt im Jahr 2013. Wir sind ganz am Anfang von dem Fall mit dieser Szene eingestiegen, in dem Bernbümplitz.
Genau, also Polizisten in Kampfmontur haben sich da ums Haus versammelt. Ich glaube, das Quartier ist auch abgesperrt worden. Und nach 24 Stunden befindet sich immer noch der Claudio G. in diesem Haus plus eine weitere Person, eine Frau, wo man mittlerweile weiss, dass sie wahrscheinlich freiwillig dort ist. Und dann, endlich, am Freitagnachmittag überwältigt die Sondereinheit der Claudio G. mit einem Taser, mit einer Elektroschockpistole.
Nach 24 Stunden.
Genau. Und das ist, glaube ich, ziemlich unangenehm, so einen Taser verpasst zu bekommen. Auf jeden Fall wird der Claudio G. dann sofort ins Spital gefahren zu einer medizinischen Untersuchung. Und er wird dann dort gerade in Gewahrsam gehalten. Es ist also fertig mit seinem freien Leben. Jetzt ist er wirklich festgenommen worden.
Und was passiert denn? Wir erinnern uns, eigentlich während dem Donnerstag und dem Freitag läuft ja immer noch der Prozess gegen ihn.
Genau. Der Gerichtspräsident hat sich entschieden, dass man den Prozess ohne Claudio G. weiterführt. Und so verpasst der selbsternannte Heiler das Plädoyer von der Opferanwalt, das Plädoyer vom Staatsanwalt und auch das von seinem eigenen Anwalt. Der fordert einen Freispruch. Erst zur Urteilsverkündung taucht dann der Claudio G. wieder auf. Das Mal fährt er nicht mit dem Taxi vor, sondern in einem Gefangenentransporter.
Mhm.
Und er wird dann auch verurteilt, nämlich wegen schwerer vorsätzlicher Körperverletzung in 16 Fällen und wegen dem Verbreiten von menschlichen Krankheiten. Er bekommt eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren und 9 Monaten. Und dazu kommt auch noch, er muss die Verfahrenskosten von fast 500.000 tragen. Und jeder Geschädigte sollte von ihm eine Genugtuung von 100'000 Franken bekommen.
Michel, wie reagiert der Claudio G. denn jetzt auf das Urteil?
Also, als er nach seiner Verhaftung wieder vor Gericht erschienen ist, hat er deutlich unsicher gewirkt. Ein bisschen wackelig auf den Beinen, hat Gerichtsreporter geschrieben damals. Und das Urteil ist auch vernichtend. 1,5 Stunden dauert seine Verkündigung. Obwohl es nur in Anführungs- und Schlusszeichen ein Indizienprozess war, sagt der Gerichtspräsident, sei man selten zu so einem klaren Beweisergebnis gekommen. Weil letztlich steht zwar in diesem Fall Aussage gegen Aussage, aber hier ist es eben 16 Aussagen gegen eine.
Mhm.
Was der Claudio G. gemacht hat, das sei skrupellos, hinterhältig und menschenverachtend, sagt der Richter. Das sieht Claudio G. natürlich anders und so schüttelt er während der Urteilsverkündung immer wieder ungläubig den Kopf. Und sonst bleibt er eigentlich mehr oder weniger regungslos, wenn er das Urteil entgegennimmt.
Und akzeptiert der Claudio G. das? Er sagt ja immer noch, er sei unschuldig.
Genau, es würde irgendwie nicht zu seinem psychologischen Profil passen, glaube ich, wenn er das einfach akzeptieren würde. Nein, er streitet alles ab. Und entsprechend ziehen Claudio G. und sein Anwalt dann das Urteil auch weiter. Sie fechten unter anderem das psychiatrische Gutachten an, dann das phylogenetische Gutachten, also die Analyse der Virenstämme und auch die Aussage von dem Musikstudenten, der Claudio G. eben soll Blut entnommen haben.
Und wie geht es denn weiter?
Ja, im April 2014 findet der Berufungsprozess am Obergericht Bern statt. Aber es kommt nicht gut raus für Claudio G., weil der Staatsanwalt fordert jetzt sogar noch eine härtere Freiheitsstrafe von 15 Jahren. 2,25 Jahre mehr, als er in der ersten Instanz bekommen hat. Weil der Claudio G., der hat ja mindestens 16 Menschen eine sehr schwere Körperverletzung zugefügt und alle diese Personen, die haben bis heute mit Einschränkungen zu kämpfen und wie gesagt eben auch eine verminderte Lebenserwartung.
Thomas, da machen wir nochmal einen Abstecher zu dir, unserem Experten und dem langjährigen Gerichtsreporter vom Tagesanzeiger. 15 Jahre für schwere Körperverletzung. Ist das eine übliche Strafe für das Vergehen?
Nein, üblich ist es nicht. Bitte nicht verschrecken, es ist eben nicht ganz einfach. Aber ich probiere es möglichst einfach zu erklären.
Das wäre super.
Eine schwere Körperverletzung hat nach Gesetz eine Höchststrafe von 10 Jahren. Aber es kommt in dem Fall ja vom Claudio noch ein zweites Delikt dazu, nämlich Verbreiten menschlicher Krankheit. Mhm. Diese Straftat hat eine Höchststrafe von 5 Jahren. Mhm. Jetzt dürfen wir aber nicht einfach sagen, 10 Jahre und 5 Jahre gibt 15 Jahre, weil da würde man ja zwei Strafen einfach addieren. Mhm. In der Schweiz würden die Strafen nicht addiert, sondern aspiriert. Bitte mich nicht zu erklären, was Aspiration in dem Zusammenhang bedeutet. Nenn es einfach mal so zur Kenntnis. Das konkret heisst, das Gericht geht vom schwersten Delikt aus, legt für das eine Strafe fest und erhöht dann diese Strafe angemessen, quasi wäre ein zweiter Delikt. Normalerweise passiert das im Rahmen der Höchststrafe vom schwersten Delikt. Also es wird innerhalb des Rahmens von 10 Jahren wird einfach die Strafe noch erhöht. Mhm. Gibt es aber besondere Umstände, hat das Gericht die Möglichkeit, die Höchststrafe zu erhöhen. Und zwar um die Hälfte der Höchststrafe. Das heisst, die Höchststrafe im schwersten Delikt sind 10 Jahre. Man darf es nochmal um die Hälfte erhöhen, also um 5, und kommt damit auf 15 mhm. Jahre. Das heisst, der Strafrahmen geht dann bis 15 Jahre. Und das Gericht ist in jedem Fall wirklich zur absoluten Höchststrafe gegangen, nämlich 15 Jahre. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich.
Michel, was hat denn das Obergericht entschieden?
Wenn der Claudio G. das Urteil ja ans Obergericht weitergezogen hat, ist es nochmal neu beurteilt worden, der Fall. Und er wird enttäuscht, weil eben das Obergericht verschärft das Urteil auf 15 Jahre Freiheitsstrafe. Der Claudio G. zieht es aber nochmal weiter. Weil mittlerweile gibt es so viel bessere Medikamente gegen HIV und mhm. AIDS. Und er argumentiert, eine Ansteckung sei nicht mehr als schwere Körperverletzung zu werten, sondern als leichte Körperverletzung.
Thomas, nochmal zu dir. Im 2014 hat ja AIDS und HIV ganz eine andere Bedeutung als noch so in den 90er Jahren. Wird so etwas im Prozess mitgedacht?
Nein, das spielt keine Rolle, weil die Beurteilung von dem, was passiert ist, findet ja bereits in der Anklageschrift statt. Und das Gericht muss sich noch mit dieser Anklageschrift auseinandersetzen, dass es im Rahmen des Prozesses plötzlich ändert. Natürlich kann der Verteidiger einen anderen Antrag stellen und das Gericht muss sich dann mit dieser Frage beschäftigen. Aber nicht, dass sich dann radikal etwas ändert. Wichtig ist, man muss immer vorstellen, welches Gesetz kommt zur Anwendung. Es kommt immer das Gesetz zur Anwendung, das gelten hat zum Zeitpunkt der Tat.
Mhm. Also da im 2001 bis 2005.
Genau. Und wenn jetzt jemand 2010 anfängt, vor Gericht kommt, dann würde man, wenn sich das Gesetz geändert hat, würde man das Gesetz vom 2010 nur dann anwenden, wenn es für eine Beschuldigte milder ist. Mhm. Und sonst gilt, es gilt das Gesetz, das zum Zeitpunkt vor Tatbegehung gelten hat.
Der Claudio G. wird also verurteilt wegen schwerer Körperverletzung. Thomas, wie ist denn sein Verteidiger auf die Idee gekommen, um eine einfache Körperverletzung zu verlangen?
Ja, ich denke, es gibt da zwei Gründe. Das eine ist, dass es wirklich eine Phase gegeben hat, wo auch die Fachwelt darüber diskutiert hat, ob es eine schwere oder eine einfache Körperverletzung ist. Und vor allem muss man eins sehen, der Unterschied ist massiv. Mhm. Bei einer schweren Körperverletzung droht eine Freiheitsstrafe bis 10 Jahre, bei einer einfachen Körperverletzung ist die Höchststrafe 3 Jahre.
Das ist ein riesen Unterschied. Und jetzt mit all den besseren Therapien, die es gibt, dann war es also von Anfang an immer eine schwere Körperverletzung gewesen und wäre auch heute noch eine.
Ja, so ist es. Also ich kann mich erinnern, noch in den 90er Jahren, wo Geschädigte vom Gericht verlangt haben, dass es eine Verurteilung gibt wegen versuchter Tötung. Weil man einfach davon ausgegangen ist, wer mit HIV infiziert ist, der hat quasi das Todesurteil. Man muss sich auch vor Augen halten, in der medizinischen Wissenschaft, Anfang der 90er Jahre, ist man davon ausgegangen, dass 50% der Infizierten ohne Behandlung innerhalb der nächsten 10 Jahre sterben. Mhm. Und die anderen 50% innerhalb von 2 Jahren.
Das ist ein Riesenunterschied zu heute.
Es ist natürlich ein Riesenunterschied, aber es ist bei einer schweren Körperverletzung geblieben. Mit einem kleinen, aber doch wichtigen Unterschied. Das Bundesgericht hat die schwere Körperverletzung angenommen, darum, weil ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden wäre. Mhm. Das Problem ist einfach, eine lebensgefährliche Verletzung im Zusammenhang von einer schweren Körperverletzung verlangt, dass die Lebensgefahr unmittelbar ist. Mhm. Wenn ich auf dich schiesse und dich unmittelbare Lebensgefahr bringe durch die Verletzung und eine unmittelbare Lebensgefahr, die kann nicht erst in 20 Jahren kommen.
Und das ist bei HIV so.
Genau, und darum hat man es geändert. Es gibt eben den Absatz, ich glaube Absatz 3 über schwere Körperverletzung, wo es heisst, wegen einer schweren Körperverletzung kann auch die Person verurteilt werden, wo, ich zitiere es jetzt, wie es im Gesetz steht, eine andere schwere Schädigung des Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht. Und das Bundesgericht geht davon aus, auch wenn man heute alle die Kombinationstherapien hat und so weiter, dass es ein massiver Eingriff ist ins Leben von dem Menschen, dass es wirklich körperliche und geistige Gesundheit beeinträchtigt von einem Menschen und durch das auch gerechtfertigt, das weiterhin eine schwere Körperverletzung anzuschauen.
Wir erinnern uns, HIV oder an AIDS erkranken, das ist auch immer noch ein riesiges Stigma und die Leute sind psychisch auch geschädigt.
Ja, das sieht man ja an dem Beispiel exemplarisch, wie man Schwierigkeiten hatte, die Opfer dazu zu bringen, auch wirklich auszusagen. Sie haben ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch den Ärzten zum Teil wirklich verboten, die Information weiterzugeben, weil es eben genau mit einem Stigma verbunden ist.
Danke dir, Thomas. Michel, über 10 Jahre sind jetzt vorbei. Weiss man, wie es Claudio G. heute geht und wie er auch zu seinen Taten steht?
Ja, der Claudio G. der hat ja jetzt gleich 2/3 von seiner Strafe abgesessen. Er scheint ein unauffälliger Insass zu sein, aber er hat bis heute keine Einsicht gezeigt. Und man kann davon ausgehen, dass er sich immer noch für ein Justizopfer hält.
Und wie steht es denn mit der Entlassung? Immer wieder werden ja Inhaftierte frühzeitig entlassen. Könnte das bei ihm auch der Fall sein?
Er hat eine bedingte Entlassung beantragt. Das ist, eben, das kann man ab 2/3 der Strafe. Und der Bund hat im Frühling 2024 darüber berichtet, dass er das gemacht hat. Aber die Strafkammer vom Berner Obergericht, die hat das Begehren abgelehnt. Ihrer Ansicht nach wäre es eben zu ein grosses Risiko für so einen Schritt. Dazu gehört eben auch, also er ist zwar kooperativ im Strafvollzug, aber er zeigt keine Einsicht. Und das 3 psychiatrische Gutachten, das letzte, stammt aus dem Jahr 2020, die attestieren ihm eben so eine Persönlichkeitsstörung. Bis heute weigert sich der Claudio G. beharrlich, seine Taten und die Folgen aufzuschaffen. Das heisst aber leider auch, dass er es vielleicht wieder machen könnte, wenn er rauskommt. Auch wenn er vom Zeitpunkt der Anzeige im Jahr 2005, soweit man weiss, niemand mehr angesteckt hat.
Im 2029 läuft die Strafe von Claudio G. aus. Thomas Hassler, nochmal zu dir als langjähriger Gerichtsreporter und Experte. Er kommt also dann frei?
Ja, also 98% oder 99% von allen Inhaftierten kann irgendwann wieder frei, nämlich spätestens dann, wenn sie den letzten Tag von ihrer Zeitstrafe abgesessen haben. Das heisst, er müsste eigentlich noch exakt 15 Jahre rauskommen.
So wie ich dich aber kenne, Thomas, gibt es da noch ein grosses Aber?
Ja, ich weiß nicht, wie gross das Aber ist, aber es gibt natürlich ein Aber, weil wir haben ja das Problem, dass beim Claudio keine Massnahme angeordnet worden ist.
Also keine Therapie.
Und er hat damit nur eine Zeitstrafe bekommen. Das Gesetz sieht für so viel eine Möglichkeit vor, also das Gericht kann nachträglich eine stationäre Massnahme doch noch anordnen. Und zwar dann, wenn während dem Strafvollzug man feststellt, dass die Voraussetzungen für eine stationäre Massnahme, für eine stationäre Therapie vorhanden sind.
Und wen wäre das?
Ja, das ist eben nicht so ganz einfach. Das Bundesgericht sagt nämlich, die nachträgliche Anordnung von so einer Massnahme sei nur zulässig, wenn es Umstände gäbe, Tatsachen gäbe, Beweise gäbe, wo bereits zum Zeitpunkt, wo das Urteil gefällt worden ist, schon vorhanden gewesen sind, aber das Gericht davon keine Kenntnis hatte.
Und das haben sie da aber gehabt. Sie haben von Anfang an gewusst, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat.
Ja, die diagnostiziert kombinierte Persönlichkeitsstörung war dem Gericht damals bekannt gewesen. Es müssen andere Faktoren dazukommen, die man damals wirklich noch nicht gesehen hat.
Mhm.
Eventuell, ich weiß auch nicht, vielleicht würde ein neues psychiatrisches Gutachten etwas erbringen. Dann ist wieder die Frage, würde Claudia überhaupt mitmachen an dem Gutachten oder wäre es nur ein Aktengutachten? Also es ist nicht ganz einfach, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass man ihn auch noch länger behalten könnte. Was man natürlich überhaupt nicht wissen, ist, hat sich das Gutachten über seine Rückfallgefahr geäussert, über seine Gefährlichkeit? Wie steht es diesbezüglich? Wissen wir eben leider alles nicht.
Danke dir, Thomas.
Gerne, Sarah.
Und wie geht es denn den Opfern heute?
Ich gehe davon aus, dass die Verurteilung nach so einer langen Zeit der Ermittlungen für alle Opfer eine grosse Genugtuung war. Aber natürlich werden sie ihr altes Leben nie mehr zurückbekommen. Und klar gibt es heute gute Medikamente gegen AIDS, aber eben die Form von Hepatitis C, die sie ja alle auch haben, dort sieht es ein bisschen anders aus. Und dann nehme ich auch an, dass sie ihre Genugtuung von 100'000 Franken wahrscheinlich nicht bekommen. Das Geld werden sie wahrscheinlich nie sehen, weil der Typ verdient ja nichts mehr, ist im Knast, also woher sollte er das zahlen? Ihr Leben wird also bis zu ihrem Tod von dieser Tat gezeichnet sein. Und ich hoffe und ich wünsche diesen Menschen, dass sie damit irgendwie ihren Frieden finden können.
Michelle, warum hast du uns genau diesen Fall mitgebracht?
Ja, am besten zitieren wir hier die Person aus dem Inselspital in ihrer Einschätzung.
Meines Wissens ist das der erste und einzige Fall weltweit, dass jemand bewusst so viele Menschen mit sehr nahe verwandten HIV-Viren infiziert hat, die aus einer einzigen Quelle stammen. Wie das Nationale Zentrum für Retroviren das untersucht und herausgefunden hat, war sehr beeindruckend und eine Pionierleistung. Wir haben damals alle gestaunt. Das war wirklich fantastisch.
Was mich betrifft, ich finde das so ein bizarres, ein unfassbares Verbrechen. Es ist extrem hinterhältig im wahrsten Sinne des Wortes. Der Typ hat Menschen von hinten gestochen. Menschen, die ihm vertraut haben, sogar mit ihm verwandt sind. Und dann finde ich auch ihn als Figur interessant. Eben das Charismatische, das alle beschreiben. Der Musiker, Lebenscoach, Guru, Heiler, wo offenbar sehr eine dunkle Seite hat. Jemand, der andere Menschen bis ins Kleinste kontrollieren und auch vor Gewalt nicht zurückstreckt. Und dann natürlich die Frage, was ist denn letztlich das Motiv gewesen? Das ist ein erwachsener Mann, der damals schon gegen die 50 war, also in einem gestandenen Alter, der plötzlich so eine Art von Verbrechen begeht. Das ist immer noch eine offene Frage.
Und was glaubst du?
Ja, ich gehe davon aus, dass es auch dort um Kontrolle gegangen ist. Er hat die Menschen nicht nur psychisch, sondern sozusagen bis aufs Blut kontrollieren. Ich habe mich auch gefragt, ob er sich vielleicht eingebildet hat, dass er sich heilen könnte, weil er ja offenbar denkt, er sei eine Art Heiler. Aber am Schluss kann das niemand beantworten. Vermutlich nicht einmal er selber, denke ich. Weil ich glaube, er hat sich seine Unschuld so fest eingeredet, dass er vielleicht mittlerweile selber daran glaubt. Aus seinem engeren Umfeld hört man auch, dass er eben so Allmachtsfantasien gehabt hat und dass er eine Vorliebe hat, Menschen zu manipulieren. Das könnte ein Tatmotiv sein. Ich denke, das kommt ziemlich genau hin.
Danke dir, Michelle.
Ich danke auch.
Das war die dritte und die letzte Folge vom Fall der AIDS-Heiler von Bern. Und das ist unter Verdacht der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Habt ihr Rückmeldungen oder Fragen zu dem Fall, dann schreibt uns einfach ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Bis zum nächsten Fall im Januar, in dem geht es um einen Brandanschlag in Chur, in dem bis heute noch viele Fragen offen und längst nicht alle Antworten vorhanden sind. Es geht um eine berührende Geschichte von einer tamilischen Familie, die zwei Kinder verloren hat und für lange Zeit nicht gewusst hat, dass es Mord war. Und es geht um ein Kapitel in der Schweizer Geschichte, wo bis heute kaum beleuchtet wird. Zunahme vom Rechtsextremismus. Abonnieren den gleichnamigen Newsletter zu dem Podcast, um eine Erinnerung zu kriegen, wenn die nächste Folge rauskommt. Und für ganz viele weitere Crime-Inhalte. Erzählt und recherchiert hat der aktuelle Fall Michelle Binswanger, Skript Sarah Spreiter und Mirja Gabatuler, Schnitt und Produktion Sarah Spreiter, Redaktion Tina Huber, Sounddesign Tobias Holzer, Sprecherin Mirja Gabatuler, Sprecher Roland Kamp. Mein Name ist Sarah Spreiter. Danke fürs Zuhören. Ciao.